Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen um 16 Uhr zur Plattform Neue Ausgabe. Heute geht es um ein Thema, was uns gerade wahrscheinlich alle sehr beschäftigt, die Fragestellung nach Energie. Die Fragestellung, wie können wir in Bezug auf Energie uns, quasi absichern, dass wir nicht im Winter oder beziehungsweise in den nächsten Jahren hier in die Not geraten. Wie können wir vielleicht auch selber was tun? Wie können wir in Bezug auch auf Klimaneutralität was tun, obwohl die politische und die wirtschaftliche Situation gerade sehr schwierig ist. Darüber sprechen wir heute eine Stunde mit einem Experten zu diesem Thema. Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Bei uns heute ist der Jürgen Kübler. Jürgen, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und du stellst dich ja gleich noch selber vor, aber für alle Hörer kann ich schon mal sagen, du bist aktiv bei der Agenda 21 in Ulm beim Thema Energie und außerdem in der Energiegenossenschaft Alb-Donau engagiert und in Sachen Energie ein absoluter Fachmann. Schön, dass du da bist.
Ja, ebenso. Also erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung zu diesem, ja, in diesen Tagen im Grunde zunehmend wichtigen Thema für eigentlich alle in der Bevölkerung, denke ich.
Ja. Jung, damit die Leute noch mal ein bisschen genauer wissen, ich habe schon gerade dich grob angekündigt, erzähl noch ein bisschen zu dir, was du machst. Du bist auch vielleicht wieder zu dem Thema und auch dem besonderen Interesse für Fragen der Energie gekommen bist und was eben so dein Engagement so gerade eben ist, so dass man auch ein bisschen einordnen kann.
Ja, also fangen wir mal damit an. Ich bin seit über 10 Jahren Vorstand der Energiegenossenschaft Alb-Donau EG. Wir haben auf verschiedenen Dachflächen im Alb-Donau-Kreis inzwischen Photovoltaikanlagen. Zunächst mal lauter Volleinspeiseanlagen. Darüber hinaus bin ich seit über 20 Jahren in der Branche aktiv und unterwegs, obwohl ich jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren in Rente bin, immer noch aktiv unterwegs. Darüber hinaus im Landesenergie-AK, BUND und in der lokalen Agenda Ulm und bin, was das Thema angeht, auf unterschiedlichen Ebenen vielfältig vernetzt, zum Beispiel auch mit den Heidelberger Bürgerwerken oder auf Landesebene BUND im Energie-AK, nur um mal ein paar Dinge anzureißen. Und aktuell beschäftigen wir uns überwiegend damit, wie wir die Dinge jetzt wirklich ernsthaft vorantreiben können, sodass der Ausbau von erneuerbaren Energien in Ulm und im Umland von Ulm die nächste Zeit wirklich zügig vorangeht.
Mhm. Ja, wollen wir vielleicht mal ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen, Jürgen. Im Augenblick ist die Situation ja vielleicht ein bisschen irgendwo in Bezug auf Schwerpunkt anders als noch vor 1-2 Jahren. Als wir das erste Mal Sendung miteinander gemacht haben, war die politische Situation, ich spreche den Krieg natürlich an, noch eine andere. Da war noch die Position Prio 1 bei allen Themen, Fragen, hat das Thema Klima, hat das Thema Energiewende und das wurde mit äußerstem Nachdruck dann auch angegangen. Inzwischen ist die Sache, wenn man zumindest mal die mediale Schwerpunkt Berichterstattung anschaut oder auch, wenn ich mal überlege, von Fridays for Future hört man momentan eher auch etwas weniger. Ich höre auch nicht, dass irgendwo Aktionen stattfinden, weil alle im Prinzip durch politische Veränderungen, sprich durch die Kriegsproblematik irgendwo andere Schwerpunkte haben und nicht nur die Kriegsproblematik in dem Sinne, dass es einen Konflikt gibt, sondern eben, dass daraus auch wirtschaftliche Schwierigkeiten entstehen und eben auch ganz akut das Thema, es kommt kein Gas mehr, das Thema Nord Stream 1, Nord Stream 2 ist politisch ohnehin schon beerdigt. Also ganz viele Punkte, die sich seit den ersten Malen, die wir hier auch gesprochen haben, verändert haben.
Ja, das ist richtig. Das macht natürlich die Aufgabenstellung nicht einfacher, sondern in vielen Dingen sogar zwingender, als das die letzten Jahre war. Aber ich will noch eine Anmerkung dazu machen. Was ich jetzt in der Situation unter anderem recht ist, eben, dass man vor 10 Jahren, vor 12 Jahren die Energiewende ausgebremst hat durch entsprechende politische Entscheidungen. Wir könnten heute schon einen völlig anderen Anteil an erneuerbaren, Stichwort Photovoltaik und Windkraft und andere Dinge haben, wenn man das Tempo, das wir bis 2011, 12 hatten, nicht ausgebremst hätte. Das mal vorweg vielleicht. Dazu das Zweite ist, dass natürlich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Dinge nicht erleichtern. Und nach meinem Gefühl ist es durchaus so, dass zwar der Ukraine-Krieg entscheidend da mit eine Rolle spielt aktuell, aber ich denke, dass die Versäumnisse, um das auch nochmal deutlich zu sagen, aus der Vergangenheit sich jetzt auch in anderen Ebenen rächen. Beispiel, wir sind ja bei vielen Produkten, auch was also Dinge angeht, die mit Erneuerbaren zu tun haben, Stichwort Silizium, Kobalt, viele andere Rohstoffe, die in die Erneuerbaren einfließen. Auch wie bei vielen anderen Vorprodukten durch die Lieferketten-Situation der letzten beiden Jahre schon in Bedrängnis gekommen. Das heißt, wenn Sie heute eine Anlage haben wollen, PV-Anlage als Beispiel, dann müssen Sie allein schon von daher damit rechnen, dass bestimmte Produkte, die Sie brauchen, mit erheblicher Zeitverzögerung überhaupt erst auf die Baustelle kommen. Also das heißt, wir haben es mit einer ganzen komplexen Situation zu tun, was die Probleme und Schwierigkeiten angeht, die wir lösen müssen und müssen jetzt aus meiner Sicht von der politischen Ebene her dafür sorgen, dass alle Hürden der Bürokratie und Reglementierungen, die nur Beschränkungen bedeuten, aber von der Sinnhaftigkeit her zumindest mal in Frage zu stellen sind, einfach jetzt wirklich beseitigen, damit wir in Riesenschritten den Ausbau der Erneuerbaren hinkriegen, weil sonst schaffen wir die Energiewende nicht. Weil dem CO2 und dem Methan ist es völlig wurscht, welche politischen Entscheidungen wir auf anderen Ebenen treffen. Wir merken ja jetzt an verschiedenen Stellen die letzten Jahre verstärkt die Auswirkungen der Klimakrise.
Und gerade aktuell, ich glaube, gestern war wieder ein Report dann auch im Fernsehen über die rasanten, was die Gletscher angeht, Rückbildung, geht alles schneller. Ich habe die letzten 2-3 Wochen mehrmals das gehört, ach, es geht alles noch viel schneller als gedacht. Das heißt, die Klimasituation ist so prekär, wie man es sagt, und nicht kein bisschen weniger, im Gegenteil eher noch dramatischer. Das heißt, die Problematik muss weiter im Fokus bleiben, auch wenn vielleicht andere eben Kriegsthemen oder wirtschaftliche Schwierigkeiten irgendwo spürbar momentan scheinen oder spürbarer scheinen, aber de facto ist die Klimathematik eben genauso spürbar. Ich meine, wir haben es heiß draußen und die Problematik besteht. Also insofern der Anreiz, nein, müssen wir sagen, die Initiative, weiter auf diesem Gebiet tätig zu sein, muss auf jeden Fall fortgeführt werden. Es darf nicht aus dem Argument heraus, oh, jetzt haben wir andere Bedingungen, wirtschaftliche Kriegsbedingungen in Bezug auf Lieferung von Material und Wirtschaft im Sinne von, es wird alles teurer, darf kein Argument sein, dass wir jetzt mit dem Klima nachlassen, sondern das Klima wartet nicht.
Genau so ist es. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir wirklich alle Hindernisse, die man sich selbst in den Weg legt, die auch von der Sinnhaftigkeit, sage ich nochmal, jetzt beseitigt werden müssen. Die ersten kleinen Schritte sind da zumindest schon mal angegangen worden. Stichwort beispielsweise die bisherige 70%-Regelung der Einspeisung bei Photovoltaikanlagen. Die wurde jetzt für Neuanlagen zumindest mal gecancelt. Aber das ist jetzt auch notwendig, dass man das für die Altanlagen macht, weil es macht doch keinen Sinn, Anlagen, die schon bestehen, in der Einspeisung von Strom, jetzt bei dem Wetter wie heute, zu reduzieren auf 70% der Einspeisung, wenn mehr möglich wäre. So, das nur mal als Beispiel. Und so könnte ich jetzt eine ganze Kette von Problemen aufzählen, die einfach nur im Weg sind beim Ausbau und bei der Nutzung von Erneuerbaren. Das ist meine große Sorge, dass wir da jetzt nicht schnell genug sind, nicht ausreichend Tempo haben, sowohl was den Ausbau angeht, aber auch was das Regelwerk dazu angeht, dass man wirklich alle Hürden beseitigt, die uns da im Weg stehen.
Ja, wenn ich mal ein bisschen gerade auf die politische Gesamtlage, die Diskussionssituation eingehe, das sind momentan zwei Themen. Das eine ist Verlängerung von Braunkohle. Das andere Thema, was jetzt auch gerade in Diskussion ist, in den nächsten Tagen wahrscheinlich hochkommt, längere Laufzeiten für Atomkraftwerke. Das heißt, das sind im Prinzip die klassischen Energiequellen, die in den klassischen bisherigen Energiespender, die man jetzt versucht, eben noch eine Weile zu behalten oder zu verlängern, oder bei einer Atomenergie, das weiß man ja nicht, aber zumindest diskutiert man es, weil man sagt, man ist nicht so schnell mit den Erneuerbaren, man braucht Zeit. Also wenn ich den Wirtschaftsminister höre, der ja auch sehr dezidiert dazu sich schon geäußert hat. Also die Fragestellung seitens der Politik, wie schätzt du hinsichtlich Politik, wie schätzt du das ein? Ist, was man momentan tut, um der akuten jetzt in Bezug auf den Winter auch in drängenden Situationen, was jetzt zum Beispiel Gas, was Energie angeht, was das betrifft, von der Seite her schon richtig oder ist das Thema, nein, nicht zureichend und man muss sehr schnell, also ohne dass man sagt, die Energie wird schon oder beziehungsweise die Politik wird schon richten, sehr schnell dann eigentlich jetzt schon parallel auf individual quasi Maßnahmen setzen. Also überhaupt, wie schätzt du generell die politische Situation, die Entscheidung AKW weiterlaufen? Ja, nein, ist noch offen, aber es gibt welche, die es befürworten. Das Thema eben Braunkohle verlängern, wie schätzt du die Situation an der Stelle überhaupt ein?
Also zum Thema AKW habe ich eine ganz klare Haltung. Es macht wirklich wenig Sinn, da so eine Phantomdebatte weiterzuführen, weil einfach technisch bedingt schon es anderthalb, zwei Jahre bräuchte, bis die richtigen Brennstäbe ja, dann auch wieder zur Verfügung wären. Das ist das eine. Mal abgesehen von den anderen Themen, die da dranhängen, um die wieder auf einen aktuell neuen technischen Stand zu bringen, gehen ja auch nochmal zwei, drei Jahre ins Land. Von der Lösung der Grundfrage her würde ich es ohnehin wie bisher auch in Frage stellen und darauf zu verweisen beispielsweise, dass in Frankreich ja die AKWs überwiegend für die Stromversorgung also vorhanden sind, muss man einfach auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, die Hälfte von denen läuft gerade gar nicht, weil sie also technisch einfach hinten dran sind. Und zum Zweiten haben wir ja jetzt die aktuelle Situation der Wasserstände in den Flüssen, also Klimawandel wird hier deutlich spürbar und dann ist schon die Frage, wie man dann die AKWs an diesen Flüssen überhaupt noch betreiben will im Sommer, wenn es trocken ist. Und was wir dann parallel jetzt gerade auch erleben, Stichwort Kohle, der Rhein und die anderen Flüsse, wo die Schiffe, die dann die Kohle zu den Kraftwerken fahren sollen, haben Niedrigwasser. Von daher können die Frachtschiffe nur einen Teil der Ladung anliefern. Das heißt, man merkt an der Stelle die Zusammenhänge, die werden von vielen die Entscheidungen in der Politik gerade an der Stelle zu treffen haben, ja offensichtlich nur aus der Hüfte rausgemacht, ohne durchdachte Konzepte zu haben. Weil wenn man jetzt, wenn ich heute in der Zeitung lese, dass die Kohlekraft Anlieferung an die entsprechenden Kraftwerke, an den Standorten über die Schiffe, über Rhein und Neckar wichtiger sind als der Zugverkehr für den Personenverkehr, dann taucht bei mir schon wieder die Frage auf, wie man dann als dem Beispiel die Energiewende, Verkehrswende in Summe an der Stelle lösen will. Also man merkt, wir haben es mit komplexen Themen zu tun und da mit einfachen Antworten aus der Hüfte zu arbeiten, ist schwierig.
Ja, wobei natürlich auch sehr schwierig ist, wahrscheinlich jetzt also eine aktuelle Energie- oder Wirtschaftssituation, wie du auch schon gesagt hast, man ist ja verflochten, auch irgendwo international. Jetzt allein, wenn ich die Thematik anschaue, ja, Gas und dann ja die einen liefern aus den USA ist was angedacht, was zu liefern an. Dazu braucht man wieder Infrastruktur, an der auch gerade gebaut wird. Und das sind, ja, braucht man auch letztlich wieder einen Lieferanten, letztendlich wieder Verträge. Dann irgendwas war auch, was war noch im Laufen, also wo der Wirtschaftsminister auch schon unterwegs war. Also jedenfalls Abhängigkeiten von anderen, wo man wieder erst ja auch mehr oder weniger, wie soll man sagen, Prioritäten rausschaufeln muss, weil das Energie, wie ich schon mitbekommen habe, die eigentlich anderen zugedacht war, dann quasi den wegkauft, um sie nach Deutschland zu holen. Also auch schwierige Situation. Das heißt, das Ganze ist eine schwierige international, um auch mit anderen in Kooperation, in Vertragssituationen, die erst geschaffen werden müssen, zu gießen. Also es ist alles nicht ganz so einfach irgendwo.
Das ist überhaupt nicht einfach. Im Gegenteil, das wird noch komplizierter. Ich will es mal an zwei Beispiele deutlich machen. Wenn wir jetzt LNG-Gas aus den USA kaufen, dann kaufen wir richtiges, also dreckiges Fracking-Gas. Das ist von der entsprechenden Belastung CO2 extrem mehrfach von dem wie beim Erdgas aus Russland. So, das mal nur an der Stelle. Und wenn man dann Verträge macht über die nächsten 20 Jahre, um so ein LNG-Gas über den Atlantik hierher zu bringen, um eine warme Stube zu haben, dann stelle ich mir die Frage, ob das wirklich an der Stelle durchdacht ist, wenn es um die Klimaschutzziele geht. Und was mich dabei ärgert, ist, dass man auf der Ebene der Politik, ich will da jetzt mal einen Blick nach Brüssel werfen, dann inzwischen so tut, als wenn Atomkraft und Erdgas, egal wo es jetzt am Ende herkommt, sozusagen eine grüne Energie sei, Stichwort nachhaltig, das wird jetzt einfach bei der Taxonomie so eingestuft wie Photovoltaik und Windkraft. Und da sind für mich dann Dinge im Spiel, wo ich denke, Also ernsthaft, da muss ich mir dann schon die Frage stellen, ob die entsprechenden Klimaziele, die man erreichen will, Klimaschutzziele erreichen will, überhaupt ernsthaft ins Auge gefasst werden. Mhm. Es kommt aber noch ein weiteres Moment hinzu, was bei der ganzen Debatte auch zu wenig in der Öffentlichkeit und in den Medien eine Rolle spielt. Noch eine Bemerkung zu diesem Umfeld, das wir weltweit mit dem Thema haben, was dabei völlig unterschlagen wird, ist medial beispielsweise, dass wenn wir Energie jetzt von Katar oder USA oder woher auch immer zu uns holen, also LNG-Gas, dann heißt das, dass wir diese Kapazitäten bei uns dann zwar zur Verfügung haben, aber andere Länder, die aus der Not heraus sozusagen gar nicht mehr mithalten können, die Preise, die dann aufgerufen werden, aus dem Weltmarkt überhaupt noch zu zahlen, Stichwort Entwicklungsländer, Stichwort Indien, Pakistan, Stichwort afrikanische Länder, dann wird es bei denen eben schwierig, was deren Entwicklung angeht. Das heißt, wir nehmen denen schlicht und ergreifend für unsere warmen Stuben die Energie weg. Die Folgen, die das dort auslöst, will ich jetzt gar nicht weiter kommentieren. Kann sich jeder für sich selber ausmalen, was das in diesen Ländern dann unter Umständen bewirken kann, mit Rückwirkungen auch auf uns.
Ja, von daher sehr schwierige Situation. Die Thematik, die ich noch dich fragen möchte, einschätzen momentan, ist ja immer die Diskussion um das Thema Gas. Jawohl, die Gasspeicher sind am sich füllen oder sie sind zu wenig und es ist mit Sicherheit viel zu wenig. Und auch die ersten Diskussionen oder Befürchtungen, im Winter sitzen wir hier im Kalten. Wie schätzt du denn das Thema ein? Wie bedeutend ist die Gasproblematik überhaupt? Oder ist das Thema mit kalten Wohnungen seriell oder ist das dann doch im Prinzip ein Thema, was man durch, sag mal, wir kommen gleich auf Individual, sag mal, Energieideen und pfiffige, ja, wie sag mal, Lösungsvarianten, wo man was tun kann. Also wie schätzt du das Thema Gas mal grundsätzlich ein von der Situation? Nehmen wir an, dass so eintritt und beziehungsweise so haben, dass eben die Energie, die eben aus Russland angeliefert wird, so bei diesen sehr, sehr stark reduzierten Mengen bleibt und von daher die Gasspeicher nicht in der Maße gefüllt sind, wie man sich's.
Also wir haben ungefähr für die Hälfte der Haushalte in Deutschland die Wärmeversorgung mit Erdgas. Es kommt überwiegend aus Russland, ist klar. Es gibt auch ein paar andere Bezugsquellen, Niederlande, dann Norwegen noch und ein Stück weit auch aus eigenen Quellen. Das ist aber alles zu vernachlässigen, was die Größenordnung angeht. So, und ich selber habe eine Erdgasheizung bei uns im Haus und habe mir natürlich für uns auch Gedanken gemacht, wie wir mit dem Thema umgehen. Ich will es mal praktisch machen. Ich habe mal jetzt für die Wärme für diesen Winter, weil ich natürlich auch nicht abschätzen kann, wie sich das entwickelt, ob die Speicher, die jetzt gefüllt sind und was dann noch nachkommt, ausreicht. Hängt ja auch davon ab ein Stück weit, wie der Winter sich entwickelt von den Temperaturen und von der Dauer her. Und werde jetzt Folgendes machen. Ich habe jetzt drei Infrarotheizungen bestellt, die sind schon da. Die werde ich dann in den Räumen, die mir vorrangig dann wichtig sind, Stichwort Wohnzimmer, mein Büro und das Badezimmer, dort installieren und statt mit Erdgas mit Strom heizen. Parallel dazu wird der Strom dann zum Teil zumindest über Photovoltaik-Energiequelle dazukommen, wobei natürlich klar ist, im Winter ist das eine relativ schwierige Angelegenheit. Also es ist ein Lösungsansatz, den ich zumindest der es machen kann, empfehlen kann, in die Richtung zu denken. Und alle anderen Maßnahmen, die man dann sonst beim Energiesparen halt noch machen kann, sich wirklich also klug zu überlegen, an welchen Stellen man mit welchen Sparmaßnahmen arbeitet.
Ja, das heißt, die Möglichkeit, sich durch entsprechende Maßnahmen jetzt, also ein Öfle kaufen, das wäre das eine, oder dann vielleicht doch noch auf das Thema Photovoltaik kurzfristig zu setzen, könnte an der Stelle, obwohl im Winter ist die Frage, reicht das überhaupt, um eine Wohnung zu heizen, scheint die Sonne im Winter, da können wir gleich noch näher drüber sprechen, aber es ist zumindest mal die Möglichkeit, sich irgendwie noch zu wappnen.
Also es ist natürlich nur eine Teillösung, das ist klar. Wenn ich jetzt das im Einfamilienhaus mache, sind in der Regel die Bedingungen nochmal anders. Wenn mir das Haus gehört, dann kann ich ja da selber eine PV-Anlage drauf machen. Also wobei ich dazu sagen muss, wenn ich die heute bestelle, ist nicht sicher, dass ich die in diesem Jahr noch installiert kriege. Das ist aber ein anderes Thema. Aber was zumindest für die meisten machbar sein dürfte, wäre mit sogenannten Balkonmodulen zu arbeiten. Wir haben jetzt über die Energiegenossenschaft die ersten Anlagen installiert, sowohl in Ulm bei Mietern als auch im Umland, um zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten. Ein kleiner Beitrag bedeutet, ich habe bei mir Anfang des Jahres schon auf die Garage zwei Module installiert und habe auf dem Weg hierher heute nochmal drauf geschaut. Ich habe jetzt knapp über 360 Kilowattstunden Strom allein von diesen beiden Modulen. Und daran wird deutlich, wenn man sich sowas zulegt, dass man dann zumindest die Möglichkeit hat, einen Teil des Energiebedarfs über solche Komponenten sich selber zu besorgen. Das heißt, die Energie selber zu erzeugen. Und das hängt natürlich davon ab, wo ich die dann installieren kann.
Mhm. Ja, dann glaube ich, arbeiten wir damit schon ein bisschen raus, in welche Richtung wir heute auch denken oder sprechen. Das eine ist die politische Lage, dass man sagt oder beziehungsweise vertraut, dass die Politik geeignete Rahmenbedingungen schafft oder auch über Verträge andere Quellen anzapft oder über Reanimation, ich beinahe gesagt, von Sachen wie Kohle wieder entsprechend Möglichkeiten, Strom oder Energie zu beschaffen, nachhält. Auf der anderen Seite eben das Thema Sparen und Alternativen selber für sich aufzumachen. Das heißt nicht nur im Sinne warten, dass die anderen was für mich tun, sondern ich muss selber was tun. Ich muss mich selber mit der Frage beschäftigen, was kann ich in meinem konkreten Wohnung oder Hausfall tun, um an der Stelle dann eben optimal durch den Winter erstmal, durch die nächsten Jahre zu kommen, ohne zu frieren, ohne dass ich nachher zu wenig Strom habe und was weiß ich, das Handy nicht mehr laden kann. Also ist die Frage, was kann das Individuum tun? Also eben der zweite. Also ich will sagen, nicht nur warten, dass einem was geliefert wird, sondern selber irgendwas tun. Das ist die Message da dann, oder?
Das ist die Message dabei. Also das, was man selber dazu beitragen kann zur Energiewende und zum Energiesparen, sollte man unter allen Umständen tun. Das hängt jetzt natürlich im Wesentlichen durchaus vom Interesse auch ganz stark einfach damit zusammen, dass die Energiepreise, Stichwort Gas und Strom, aber auch andere an der Tankstelle und wo auch immer man sich Energie kaufen muss, die Preise ja explosionsartig die letzten Wochen und Monate nach oben sind und weiter nach oben gehen werden. Und von daher ist so eine Maßnahme, Energie einzusparen und wo es geht, selber Energie erzeugen, Stichwort Photovoltaik, egal in welcher Form beispielhaft, einfach eine Möglichkeit, um zumindest die Folgen der Energiepreisentwicklung an der Stelle ein Stück weit zu dämmen, zu reduzieren und ein Stück weit mehr in den Griff zu kriegen. An der Stelle würde ich mir wünschen, dass man von Seiten der Politik auch auf der kommunalen Ebene da mal stärker auch an die Bevölkerungskreise denkt, die in den Wohnblocks in der Stadt zur Miete wohnen und kein eigenes Dach haben. Ich will mal auf zwei Beispiele darauf hinweisen. Es gibt inzwischen Kommunen, wo die Balkonanlagen entsprechende Förderung auch von Seite der Kommune kriegen. Die Stadt Ludwigsburg beispielsweise fördert so eine Anlage, Balkonmodulanlage mit 300 Euro. Das ist eine ganze Menge, weil so eine Anlage nach meiner Erfahrung von den Investitionskosten her in, sage ich mal, also Stichwort 1.000 Euro geht. Wenn ich dann eine Förderung kriege von, sagen wir mal, 300 Euro, ist das für eine Reihe von Haushalten zumindest machbar.
Mhm. Ja, und generell, wie ist denn das jetzt? Also, wenn man sich jetzt überlegt, selber was zu tun, wie wir schon gerade gesagt haben, wie sind denn überhaupt die rechtlichen Möglichkeiten? Kann ich ganz ohne, dass ich jemanden fragen muss, jetzt wenn ich ein Eigenheim habe, mir eine Anlage aufs Dach schrauben, wahrscheinlich muss ich vom Nachbarn eine Baugenehmigung einholen, wahrscheinlich brauche ich von der Stadt eine solche, wahrscheinlich gibt es irgendwo irgendwelche Vorschriften, also mal geschwind, eine Anlage auf Dach schrauben wird nicht gehen. Also wie sind überhaupt die Ausgangsbedingungen, wenn man jetzt noch, ich denke jetzt mal wieder ein bisschen in Herbst und Winter, noch relativ schnell was tun will, wie sind da überhaupt die Rahmenbedingungen? Gibt es hier vielleicht zum Beispiel auch in der Stadt einen Beratungspartner, eine Ansprechperson, die einen Bezug auf sowas irgendwie berät, oder ist das eine Bürgergenossenschaft wie du, sie eine dann vertrittst, oder wie ist dann überhaupt die Ausgangssituation?
Also Energieberater gibt es ja, die sind angesiedelt bei der IHK. Die Menschen, die dort aktiv sind, die werden gerade überhäuft mit Anfragen. Das heißt, die haben alle Hände voll zu tun. Das ist das eine. Also wenn man da sich entsprechend beraten lassen will, Wer möchte, kann sich da gern auch mal an mich wenden. Ich kriege auch immer wieder Anrufe von Leuten aus dem Umland oder weiter weg oder Leute, die mich halt kennen. Dann mache ich auch da eine entsprechende Telefonberatung, auch kostenfrei durchaus, ist gar keine Frage, weil mich das Thema umtreibt. Wenn du auf dein eigenes Dach eine Anlage machen willst, dann musst du deinen Nachbarn nicht fragen, macht aber natürlich trotzdem Sinn, dass du mit ihm redest. Vielleicht hat er ja auch die Absicht. Und wenn man es denn dann gemeinsam machen kann, dann wird es unter Umständen sogar leichter und kostengünstiger. Weil oft ist es so, dass wenn der Nachbar mal eine hat, dann der andere Nachbar nebendran auf die Idee kommt, jetzt könnte ich sie eigentlich auch machen. Und wenn man es dann gleich zusammen macht, ist es vielleicht einfacher. Ansonsten gibt es da von den Auflagen her behördlich mit der Kommune gar nichts weiter zu klären. Wenn du die Anlage dann machst, musst du logischerweise die Anlage melden bei deinem Netzbetreiber, bei der Bundesnetzagentur. Aber das übernehmen dann die Menschen, die dir die Anlage aufs Dach installieren, Stichwort der entsprechende Elektromeisterbetrieb, übernimmt diesen Part. Weil da eine ganze Menge an Anforderungen gestellt sind beim Ausfüllen der Formulare. Das kann auch nur ein Fachmann machen.
Ja. Von daher, also ist der erste, also wenn man sich jetzt Gedanken macht, der erste Anlauf könnte man sagen, ich informiere mich mal, spreche mit dem entsprechenden Energieberater und der kann mir dann im Prinzip eine Liste aufmachen, was ich vielleicht tun kann. Und auf der anderen Seite, ja, kann man natürlich auch dann sagen, nicht nur alternativ die Energie irgendwo vielleicht dazu irgendwie beschaffen wollen müssen, sondern auch das Thema Energie einsparen, wo haben wir vielleicht Potenzial, aber ich denke, wir spielen erst noch mal kurz Musik und dann sprechen wir auch über die Möglichkeit, wo vielleicht klassisch heute Energie verbraucht wird, die man vielleicht durch andere geschickte Handhabe dann vielleicht auch vermeiden kann. Aber erstmal spielen wir noch mal Musik.
Radio Free FM.
Wow.
Da sind wir wieder bei der Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Energie, beziehungsweise konkret rund ums Obermünster klimaneutral arbeiten und leben sowie mobil unterwegs sein. Ja, wir haben schon gerade ein bisschen die Komplexität der Themen angedeutet. Wir haben schon gerade auch herausgearbeitet, nicht nur warten, dass vielleicht der Staat für einen oder beziehungsweise die Politik für einen was tut, sondern es geht darum, auch selber individuell was in die Wege zu leiten. Und das kann immer die Einzelperson sein. Oder, Jürgen, dann kommen wir auf das Thema, was du schon angesprochen hast, mal auf die Bürgergenossenschaft, dass Bürger sich zusammentun und dann zum Beispiel irgendwo in einem Hausbereich oder in einem Abschnitt Wegebereich oder irgendwo in einem Quartiersbereich sich irgendwie zusammentun und quasi dann ihre eigene Energiegenossenschaft zum Beispiel dann auf Basis von Photovoltaik oder ähnlichem.
Also ich fange damit mal einfach im Kleinen an. Vor ein paar Wochen haben wir bei einem Mehrfamilienhaus in Ulm 4 Balkonmodule installiert. Die Mieter haben sich dort zusammengeschlossen, um das gemeinsam zu machen. Das macht schon mal an der Stelle Sinn. Ich habe jetzt auch nur ein Beispiel dafür, wie es gehen kann. So, und in dem Bereich hat zumindest fast jeder, der irgendwo zur Miete wohnt, die Möglichkeit, sich so Balkonmodule entweder direkt an den Balkon zu hängen. Die heißen halt Balkonmodule. Es gibt aber auch durchaus Beispiele mit anderen Standorten, wo man die installieren kann, an der Wand oder auf dem Garagendach oder wie auch immer. Das ist ein Beitrag, den so ziemlich fast jeder leisten kann. Wichtig wäre mir hier nur, dass man die Bevölkerungsteile nicht vergisst, die sozusagen jetzt schon, was ihr Einkommen angeht, um es mal deutlich zu sagen, von der Hand in den Mund leben. Die werden natürlich durch die Energiepreisentwicklung noch mehr belastet als andere, die sich möglicherweise die höheren Preise einfach auch leisten können. Aber die dürfen wir nicht außer vor lassen und deswegen wäre da mein Anliegen dran, dass die Politik, die Kommunalpolitik auf welchen Ebenen auch immer, sich auch um die Menschen kümmert und guckt, dass die auch Balkonmodule oder ähnliches kriegen. Weil, wie gesagt, es gibt Beispiele in anderen Kommunen, wo das zumindest stärker forciert wird. Das würde ich mir an der Stelle wünschen, weil dann bei denen auch das Gefühl da ist, sie werden nicht abgehängt und werden nicht alleingelassen mit den Themen. Ansonsten muss man schauen, dass man vor Ort, da wo es geht, nochmal Hürden überwindet. Ich bin inzwischen ein Fan der Schweiz, um das mal deutlich zu sagen, weil dort praktisch einfach die Handhabung so gemacht wird, dass man sieht, was notwendig ist und dann wird's gemacht und die Hürden, die da im Wege stehen, die werden beseitigt. Ich mach's mal an 2, 3 konkreten Beispielen da deutlich. Bei uns, wenn du eine Photovoltaikanlage Freifläche machen willst an einer Autobahn oder an anderen Standorten, hast du einen gigantischen Aufwand, bis das von der ersten Antragstellung bis zur Genehmigung über die Bühne geht. Mit entsprechenden Hürden, welche Ausbauschritte du wann machen darfst. Die Schweizer lösen das ganz simpel. Die sagen, die Bürgerenergiegenossenschaft kriegt die dem Staat gehörenden Flächen an den Autobahnen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die können da Anlagen drauf machen. Das ist das eine. Das andere ist, die schließen auch in den Quartieren die Photovoltaikanlagen von der Vermarktung her zusammen. Das erleichtert für viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, sowohl die Investition als auch nachher den Betrieb. Weil aktuell ist es in Deutschland so, dass du für jeden ein eigenes Konzept mit eigenen Formularen, Anmeldungen und machen musst. Und allein das ist schon vom Aufwand her etwas, was man nicht wirklich braucht, um die Energiewende voranzutreiben. Dann kommt hinzu, dass die Schweizer sagen, wir nutzen jetzt schlicht und ergreifend alle verfügbaren versiegelten Flächen, das heißt Dachflächen, Parkplätze, was auch immer, um das mal anzusprechen, weil wir ja nicht vergessen dürfen, dass es bei der Energie- und Stromversorgung an der Stelle jetzt nicht nur ums Haus geht, um die Firma geht, um die Lagerhalle geht oder was auch immer, sondern es geht ja zunehmend auch um das Thema Mobilität. Wenn die Zahl der E-Mobile die nächsten Jahre zunimmt, wie das angedacht und geplant ist, heißt das ja auch, wir brauchen an vielen Stellen entsprechende Ladesäulen. Und was ich da erlebe, was es da inzwischen noch an Hindernissen gibt, bis man da ein schlüssiges Konzept hat, bei uns da, also wenn ich nicht schon also Haare weniger hätte wie jetzt, dann würden wir noch ein paar mehr ausfallen. Das heißt auf Deutsch, da müssen jetzt wirklich alle unnötigen bürokratischen Hindernisse weg, damit wir da zügig vorankommen. Ich will das jetzt nicht im Detail vertiefen, sondern nur deutlich machen, du musst dann wieder aufpassen, welches technische Teil du wo bei wem machen kannst, dass es kompatibel ist mit den Bedingungen vor Ort. Das ist in anderen Ländern einfach. In Holland wird eine einzige Technologie verwendet, Punkt. Und dann kann jeder an jede Ladestation gehen. Bei uns ist das im Moment aktuell gar nicht machbar.
Oha. Das heißt, primär gilt es mal, Vorgaben, Vorschriften zu vereinfachen, damit das individuelle Handeln überhaupt ermöglicht wird, damit Bürokratien, die da sind, nicht an der Stelle alles, alles persönliche oder alles Individualengagement auch ausbremsen und vor allem eben auch auf die zeitliche in der zeitlichen Schiene einfach näher bringen, also nicht nach dem Motto, ja, in 2 Jahren können wir dann mal anfangen, sondern nein, es eilt und deshalb muss an der Stelle einfach die Bürokratie reduziert werden. Wobei die Frage ist, ist die Bereitschaft seitens Kommunen, werden es überwiegend sein, deiner Erfahrung nach bei uns denn zumindest das Thema aufzugreifen, oder sich mit dem Thema zu befassen, gegeben? Du hast die Schweiz ja gerade als Vorbild genannt. Oder wie sind so jetzt deine Erfahrungen? Du sprichst ja auch mit sehr vielen Menschen. Besteht die Hoffnung, dass wir entsprechend Bürokratie in Deutschland abbauen an diesen Stellen? Oder wie schätzt du das ein von der wirklich Realisierbarkeit?
Also ich hoffe, dass die Lernfähigkeit da noch zunimmt, um das mal deutlich zu sagen. Ich will das mal an 2 konkreten Themen festmachen. Ich war vor über 3 Jahren in Stuttgart, habt ihr vorgesprochen, um auf die Landesliegenschaften Photovoltaikanlagen zu machen. Das Land Baden-Württemberg hat 8.000 Liegenschaften. Vor 3 Jahren waren auf diesen 8.000 Liegenschaften 109 Photovoltaikanlagen. Jetzt haben wir 2022, in diesem Jahr haben wir 179 Anlagen auf den Dächern. Haupthindernis ist, dass man in Stuttgart immer noch daran denkt, wenn man so Anlagen zur Verfügung stellen oder solche Dächer zur Verfügung stellen will auf Objekten, dass dann diejenigen, die das dort drauf machen, in die Ausschreibungspflicht rein müssen. Das macht kein Mensch bei einer Anlage von 10, 20 oder 30 kW als Beispiel. Ne? So, deswegen ist der Zubau zu gering. Das ist ähnlich wie bei der Windkraft. Die Bürokratiehürden sind in Baden-Württemberg schlicht und ergreifend zu hoch. Und mal nur zum Vergleich, in Rheinland-Pfalz laufen die Dinge ein bisschen einfacher. Auch deswegen, weil da die Bürgerbeteiligung von unten her schon viel, viel früher an vielen Standorten auf den Weg gebracht wurde. Mein Lieblingsbeispiel ist hier der Rhein-Hunsrück-Kreis, die sind inzwischen energieautark, weil die Wind und Sonne einfach nutzen, optimal, wo es immer geht, an jedem Ort, mit Vorteilen für die Gesamtbevölkerung. Und deren Vorteil ist jetzt aktuell in der aktuellen Situation, was die Preisentwicklung angeht, wenn die ihre Energie überwiegend selber machen und selber verbrauchen, dann belastet die Erhöhung der Energiepreise nicht in dem Maß, wie das bei uns der Fall sein wird. Und da wird jetzt wieder deutlich, wo sich der Kreis schließt. Wir müssen jetzt Bürgerbewegung von unten her entwickeln. Da tut sich auch eine ganze Menge. Was aber fehlt, ist sozusagen so ein Bündeln von den Aktivitäten, um wirklich die Ausbauziele, die ja von der Politik auch genannt sind, sowohl im Land als auch in Ulm. Wenn man in Ulm also über den Gemeinderat sagt, wir wollen jetzt statt 100 Megawatt die nächsten Jahre 200 Megawatt machen, dann ist das gut, aber dann würde es aus meiner Sicht Sinn machen, dass man auch dann weiß, wie man die Ziele erreicht. Mhm. Und da müssen auch in Ulm die Hürden für die Nutzung von Dachflächen der Stadt und der Vereine beispielsweise einfach beseitigt werden. Da muss diese Ausschreibungspflicht weg und muss den Bürgern die Möglichkeit eingeräumt werden, völlig unbürokratisch diese Dachflächen zu nutzen. Wer das dann auch immer macht, in welcher Konstellation, ist für mich nicht entscheidend.
Ja. Klare Message, die dann auch ja in Richtung Stadt geht. Das heißt, kann so ein Gemeinderat oder wer entscheidet sowas oder kommunales oder Stadtrecht wird nicht durch Landesrecht dann irgendwie definiert oder wie geht denn das? Kann jetzt wer kann in der Stadt der Bürgermeister oder der Gemeinderat beschließen, wir vereinfachen jetzt, sagen wir, baurechtliche Aspekte oder eben Genehmigung für Photovoltaik konkret zum Beispiel. Oder wenn es jetzt um städtische Bauten geht, muss dann keine Ausschreibung erfolgen, sondern man baut einfach irgendwas drauf mit dem Nächstbesten. Kann das die Stadt selber überhaupt so entscheiden, ein Gemeinderat oder nicht? Oder wie ist denn das?
Also ich bin jetzt kein Experte, was also Kommunalrecht angeht. Ich weiß nur, dass die ersten Anlagen, die man in Ulm gemacht hat, auch mit Bürgerbeteiligung ohne diese Ausschreibungspflicht gemacht wurden. Mhm. Und die Anlagen laufen ja jetzt, wenn ich es richtig weiß, schon an die 20 Jahre, die ersten laufen ja jetzt aus dem EEG raus. Das heißt, zumindest in der Vergangenheit ging es. Und für mich stellt sich die einfache, pragmatische Frage, wenn es in der Vergangenheit ging, warum soll es jetzt nicht gehen? So, und ich brauche dann keine Ausschreibung machen, dass sich europaweit irgendjemand an der Photovoltaikanlage in Ulm beteiligt. Das ist aus meiner Sicht sowieso nicht realistisch. So, wir müssen die Handwerker und die Fachleute vor Ort, die wir in der Region haben, nutzen und mit denen die Dinge bauen. Noch ein Stichwort vielleicht an der Stelle zu den Balkonanlagen. Wenn einer handwerklich versiert ist, dann braucht er auch keinen Fachbetrieb, der ihm die Anlage montiert. Das kann man dann möglicherweise auch in Eigenregie machen. Also ich habe es bei mir auch ohne Fachmann hingekriegt. Das geht, weil das nicht so kompliziert ist, an die nächste Steckdose mit der PV-Anlage mit zwei Module ranzugehen. Ne? Mhm. Also mir geht es einfach darum, wir müssen pragmatischer werden, wir müssen bei der Umsetzung schneller werden und wir müssen alles, was uns dabei im Weg steht, jetzt sozusagen mal überdenken und da, wo es ohne größeren Aufwand geht, die Hürden schlicht und ergreifend auch beseitigen, auch in Ulm.
Ja, das heißt ganz klare Message irgendwo an die Stadt. Denkt, dass an der Stelle das, was man sich vielleicht vorstellt, nämlich die Klimaneutralität oder überhaupt das Klima oder dass jeder individuell irgendwo seinen Strom irgendwo selber macht, um sich ja abzusichern, eine Reduzierung eben von Hürden benötigt oder dass es da einen Hürdenabbaubedarf gibt und dass man da an der Stelle schleunigst was tun muss.
Richtig. Ja. Und da denke ich, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, sehe ich die Ulmer Dächer mit Biberschwanzeindeckung, klar. Da wird mir sofort jeder bei der Stadtverwaltung sagen, um Gottes Willen, Denkmalschutz geht davor. So, ich bin nicht gegen Denkmalschutz, um das deutlich zu sagen. Ne? Klar, aber ich bin der Meinung, auch da muss man nach Lösungen gucken, wie man bei den Objekten dann Anlagen machen kann. Es gibt zum Beispiel auch Ziegelmodule, wo man dann auf so Dächer machen kann. Das ist sicherlich aufwendiger als die klassische Variante. Aber wenn man das mal im großen Stil machen würde, beispielhaft, dann bin ich sicher, würde bei den Herstellern auch der Preis für diese Ziegelmodule runtergehen. Und dann hätte man auch bei solchen Standorten Möglichkeiten mehr zu tun, als gegenwärtig der Fall ist. So ganz langsam fängt man an, darüber nachzudenken, die Restriktionen. beim Denkmalschutz etwas zu reduzieren. Aber das Tempo geht mir nicht schnell genug. Weil nochmal meine große Befürchtung ist, dem CO2 und Methan ist es völlig wurscht, mit welchem Tempo wir vorankommen. Die Auswirkungen, die wir auf der anderen Seite haben vom Tempo her, die nehmen schlicht und ergreifend zu, weil die Naturgesetze keine Rücksicht nehmen auf das, was wir denken.
Ja. Also sind es im Prinzip zwei Aspekte, die wir unter einen Hut bringen müssen. Einmal die akute Notsituation, Anführungszeichen, Not, dass wir Thema kurzfristig Situation Strom schaffen oder beziehungsweise sicherstellen müssen, dass alle Menschen eine beheizte Wohnung haben. Das andere ist die längerfristige Perspektive, die dann eben heißt Klimaneutralität. Und beides muss man eigentlich jetzt versuchen, durch geeignete Maßnahmen, die vor allem die für sich jeder selber umgetreiben sollte, auf den Weg zu bringen. So dass die kurzfristige Notsituation möglichst reduziert oder auch klein gehalten werden kann und langfristig eben die volle Klimaneutralität erreicht werden kann. Kann man das so?
Absolut richtig. Genau so, das muss der Weg sein.
Mhm. Gut, wir spielen nochmal Musik und dann sind wir auch schon beim letzten Part.
Radio Free FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.
Wir sind zurück bei der Plattform. Heute geht es um das Thema Energie und insbesondere, jetzt haben wir auch schon im letzten Blog ein bisschen nach Ulm geschaut, rund ums Urmünster klimaneutral arbeiten und leben, sowie mobil unterwegs sein. Gerade haben wir gesagt, zwei Themen sind eigentlich die uns treiben müssen. Kurzfristig die Perspektive, Alternativen schaffen, damit wir nicht im kalten Winter oder im Winter kalt in der Wohnung sitzen. Zum anderen aber die Mittel und vor allem langfristige Perspektive mit der Klimaneutralität, die einfach unerlässlich ist aufgrund der Problematik ums Klima, die einfach unbestreitbar und die Klimakrise, die einfach unbestreitbar da ist. So, dann haben wir noch einen Punkt, Jürgen, da steht mobil unterwegs sein. Die Frage stellen, ich habe vorhin mal so das vor der letzten Pause angedeutet, es geht ja auch um das Thema, wie kann ich vielleicht durch mein Verhalten Einsparungen in Bezug auf Energieverbrauch nehmen und habe dabei natürlich so ein bisschen zwei Punkte im Hinterkopf gehabt. Einmal, dass ich dann nicht mit dem Auto, Brennermotor quasi unterwegs bin. Alternative können sein Rad oder eben insbesondere auch ÖPNV oder ein Elektromobil. Sprechen wir mal ein bisschen, wie kann man an der Stelle in Bezug auf Mobilität den Bürgern jetzt die Klimaneutralität etwas näher bringen? Was würdest du sagen, was sind die besten Ansätze, Möglichkeiten? Sprechen wir ein bisschen noch über die Mobilität.
Ja, natürlich muss man da auch wieder im Blick haben, wie die Bedingungen sind. Also wenn ich in der Stadt lebe, in Ulm, könnte ich mir beispielsweise vorstellen, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Das ist jetzt aber meine persönliche Haltung an der Stelle, weil ich kenne Menschen, die das durchaus hinkriegen, das mit dem ÖPNV zu machen. Und wenn sie mal weitere Strecken fahren, entweder mit dem Zug oder gegebenenfalls auch mal mit dem Leihwagen in Urlaub fahren, auch das geht. Das ist alles in der Summe in der Regel im Grunde genommen kostengünstiger, als wenn ich mein eigenes Heiligsblechle in der Garage stehen habe, was ja von der Betriebszeit pro Tag in der Regel 23 Stunden bei den meisten irgendwo rumsteht. Das machen wir da dazu. Aber das ist natürlich nur der eine Teil der Facette. Jetzt haben wir ja in jedem Fall, was die Mobilität mit den PKWs angeht, die Situation, dass zunehmend die E-Mobile angeschafft werden. Ich erlebe das auch bei den Menschen, die sich Photovoltaikanlagen zulegen. Das wird sicherlich auch ein wesentlicher Beitrag dazu sein, dass man nicht mehr an die Tankstelle fährt und Sprit tankt, egal ob das Diesel oder Super oder sonst was ist, sondern schlicht und ergreifend im Idealfall sogar mit dem Strom vom eigenen Dach. An der Stelle aber noch eine weitere Bemerkung, was mir da wichtig ist, dass man da auch mal anfängt, über die rein individuellen Lösungen hinaus sich Gedanken zu machen, wie man die Dinge gemeinsam auf den Weg bringt. Stichwort in anderen Ländern wird schon an der Umsetzung gearbeitet, dass die Batterien der E-Autos auch sozusagen große Speicher in den entsprechenden Quartieren sind, in den Netzen sind, lokale Netze, wo sie da sind. Das heißt, da denkt man von der Intelligenz her schon in die Richtung, dass ich dann Speichertechnologie habe, die ich auch nutzen kann, nicht nur fürs Auto, sondern auch für die Verwendung in den Gebäuden. So, was wiederum eigentlich den Charme hat aus meiner Sicht, dass wenn Menschen was zusammen machen, auch ein anderes Gefühl entwickelt wird bei der Umsetzung. Weil im Augenblick habe ich so das Gefühl, dass man auch von der Politik her den Leuten vermittelt, ihr müsst euch jeder für sich um eure eigenen Probleme, um euren Garten, im Bereich der Energieversorgung kümmern und zu wenig darauf ausgerichtet ist, dass die Menschen gemeinsam die Dinge machen. Das ist mir persönlich ein Anliegen, weil ich glaube, das würde dem gesellschaftlichen Zusammenhalt auch in vielen anderen Bereichen gut tun, wenn die Menschen die Dinge gemeinsam machen. Ich habe da positive Geschichten, was ich vorher schon mal erwähnt habe, in der Region Rhein-Hunsrück-Kreis. Die haben von unten her gemeinsam in den Orten die Dinge gemacht und das entwickelt auch ein anderes Gemeinschaftsgefühl bis hin zu der Tatsache, dass junge Leute wieder auf so Ortschaften ziehen, wo sie sich früher vielleicht gar nicht hätten vorstellen können, dass ich da hingehe. Und das Zusammenwirken von Menschen in dem Bereich, das hat für mich auch was mit sozialem Zusammenhalt von denen, die ein Eigenheim haben und denen, die zur Miete wohnen, zu tun. Deswegen mein Engagement auch in der Energiegenossenschaft, weil ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir keine, nicht nur eine soziale, sondern auch eine entsprechende politische Schieflage ansonsten an der Stelle reinkriegen, wenn wir da nicht darauf achten, dass die Menschen die Dinge gemeinsam machen.
Ja. Ein Punkt, den ich nochmal nachfragen wollte, Jürgen, du hast es angesprochen. Wir haben es mehrfach betont, zum Beispiel ein einfaches Modul, Solar-Thema, Photovoltaik, einen Balkon, eine einfache Lösung, sich irgendwo einen Strom irgendwo selber zu machen. Und du hast gesagt, da könnte man zum Beispiel dann auch das Auto, das E-Mobil drin anschließen. Also wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich möchte so ein Auto haben, ich habe aber keine, in der Nähe keine Ladestelle, ich habe zu Hause keine Ladestelle, dann wäre jetzt also die Möglichkeit gegeben, ich schließe also indirekt quasi es an diese Haussolar, an diese Photovoltaik an, oder?
Also mit zwei Photovoltaikmodulen kriegst du natürlich kein Auto geladen.
Ja.
Das kann man gleich mal vergessen, es geht hier um was anderes. Ja. Derjenige, der ein eigenes Haus hat, der macht sich eine eigene Ladestation an seine Garage, das erlebe ich ja gerade. Mhm. So, und in den Quartieren, wo es Wohnblocks gibt, Stichwort in Ulm am Eselsberg beispielsweise, ist die Situation eine völlig andere. Da braucht man Konzepte, die auch den Menschen, die dort wohnen, die Möglichkeit einräumen, an die Ladestationen zu gehen, wenn sie sich ein E-Auto zulegen. Weil sonst haben wir auch hier wieder eine Spaltung in der Gesellschaft, die mir Sorgen macht. Da muss man, denke ich, eher dran denken, wie man intelligente Konzepte entwickelt, dass auch die Leute in dem Mietshaus in der Lage sind, wenn sie sich denn E-Auto leisten können und wollen, auch das vor Ort, wo sie wohnen, anzuschließen. Das ist nicht profan, ich weiß das, weil natürlich so Ladeleistungen von solchen Autos anders zu bewerten sind als die Hausstromversorgung. Aber man muss zumindest jetzt mal damit anfangen, das in den Blick zu nehmen, und auch da die Chancen zu eröffnen, weil sonst haben wir doch das Problem, dass die sagen, die im Wohnblock wohnen, ja, die im Einfamilienhaus die Straße weiter wohnen, die können das alle machen und wir stehen daneben und haben nichts von der Energiewende an der Stelle. Und auch da wieder aus meiner Sicht sinnvollerweise quartiersbezogene Lösungen.
Okay, ja, gut, dann haben wir das, glaube ich, geklärt, weil gerade, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt in Ulm in mehrfach Familienhäusern oder in Wohnblocks wohnen, also wo nicht dieses Eigenheim dann quasi auch das Eigentum ist, abgesehen, dass natürlich auch noch viele im Miete wohnen, aber die Handlungsspielräume, die natürlich ein Eigenheimbesitzer hat, sind andere als jemand, der nur auf dem Balkon im siebten Stock wohnt und dort sich mit vielen anderen die Hausinfrastruktur und überhaupt einfach das Wohnen teilt. Also von daher muss man natürlich die beide im oder alle die verschiedenen Wohnkonstrukte im Blick haben. Und ich weiß nicht, gibt es da Zahlen, wie viele zum Einfamilienhäuser wir haben in Ulm, wie viele Menschen in Einfamilienhäusern, wie viele jetzt in Wohnblocks oder in Mehrfamilien oder Unterkünften wohnen? Hast du da irgendwie eine Ahnung?
Also da gibt es sicherlich, sicherlich Zahlen drüber, aber die sind mir jetzt nicht präsent.
Ja, ja. Mhm. Aber zumindest dürften nicht unerheblicher Anteil eben, denke ich, fast mehr in mehr Familien, also kurz gesagt Eigenheime, eher der geringere Prozentteil sein und die in mehr, also in Blocks oder in entsprechenden Quartieren dann wohnen, das dürfte die größere Zahl auch sein.
Genau, also das gilt für den Mobilitätsbereich, aber natürlich auch für die Energieversorgung, Wärme und elektrisch dauerhaft. Ja. Das heißt, wir müssen zu Lösungen kommen, die stärker quartiersbezogen sind von den Standortbedingungen her und es sollte so sein, dass die Menschen, die in den Quartieren wohnen, die Dinge auch gemeinsam auf den Weg bringen, weil ich denke, da ist ein Hebel, wo man zum einen die also Beteiligung aktiv dann fördern kann und den Zusammenhalt in der Gesellschaft auch fördern kann. Ich will an der Stelle noch ein Schlusswort sagen, Stichwort, wir dürfen die Vereine dabei nicht vergessen, weil der SSV Ulm hat 10.000 Mitglieder, der TSG Seflinger 6.000 Mitglieder, die anderen Vereine habe ich jetzt die Zahlen nicht präsent, aber ich weiß halt in der Summe, dass da eine ganze Menge Menschen aktiv sind in den also Vereinen und ich bin mir sicher, wenn wir da noch auch ein bisschen Bewegung reinbringen, was zum Beispiel die Dachflächen von den Vereinen angeht und die machen das gemeinsam, dann haben wir nochmal einen Schritt nach vorne und kriegen da die Kurve, dass wir in der Stadt, was die Stadtgemeinschaft angeht, was die Menschen angeht, wenn die mehr zusammentun, dann gibt es auch einen anderen Zusammenhalt in der Kommune.
Mhm, ja, für alle die, die jetzt vielleicht auch Interesse haben, sich irgendwie zu engagieren. Also du bist bei der Bürger, Genossenschaft Alb-Donau, bei der Bürgerenergiegenossenschaft Alb-Donau. Das heißt, ihr seid für den ganzen Ulm- und Umfeldkreis Ansprechpartner und wie erreicht man dich oder euch?
Ja, wir sind da Ansprechpartner für die Region, das ist klar. Und wir sind auch gerade in Gesprächen mit anderen Energiegenossenschaften, die es ja in der Region auch gibt, zu kooperieren bis hin zu dem Thema, dass wir langfristig auch dran denken, zu fusionieren.
Das heißt, es gäbe dann nicht nur Alb-Donau, sondern Südwürttemberg oder sowas in der Richtung. Dann. Ja, und habt ihr auch irgendwie eine Website oder irgendwas, wo man euch dann findet, wo man gegebenenfalls dann auch entweder gucken kann oder dann auch Kontakt aufnehmen kann? Gibt's da?
Ja, die Bürgerenergiegenossenschaft hat eine Website in der Tat, die heißt Bürgerenergiegenossenschaft ehinge.de, nach wie vor noch auf der Website. Wir sind gerade dabei, mit ein paar Experten eine neue Website zu machen, weil die wir mal gemacht haben vor 10 Jahren, sozusagen den Ansprüchen heute nicht mehr genügt.
Wie sonst generell, was erlebst du an Nachfragen, Interessen? Habt ihr das Gefühl, dass jetzt gerade in Bezug natürlich auch auf die aktuelle Situation hin sich schon was seitens der Bürgerschaft bewegt oder der Menschen bewegt oder ist es noch eher ein bisschen passiver?
Also ich
das,
selber,
was wir gerade einfordern, läuft schon oder läuft noch nicht?
Ja, also es gibt ein massives Interesse und zwar von allen möglichen Seiten zunehmend. Und ich habe persönlich gerne die Kapazitäten, alle Anfragen, die ich persönlich jeden Tag übers Internet reinkriege, zu meistern.
Ja, also auf jeden Fall, es bewegt sich schon was, das Interesse ist da. Das heißt, von daher geht es, denke ich, dann hoffen wir mal in die richtige Richtung. Ja, sehr schön. Jürgen, ich glaube, dann haben wir ein bisschen das Thema auseinandergefieselt und ein bisschen auch ein paar Gedanken reingebracht und vor allem eben auch das Individuum als solches eben in den Vordergrund gestellt, das selber quasi was tun kann und sollte. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute wieder einmal bei uns im Radio und in der Plattform gewesen bist und gerne Fortsetzung folgt in absehbarer Zeit. Für heute sagen wir gemeinsam fürs Zuhören vielen Dank. Mein Name ist Michael Trost und du sag mal kurz deinen Namen.
Ja, mein Name ist Jürgen Kübler. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, ein paar Dinge zu dem Thema zu äußern.
Und wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.